ich sage immer ganz flapsig, die Rolling Stones fragt auch keiner, wenn sie mit 80 noch auf die Bühne gehen. Was ich nicht möchte, das ist safe, dass ich irgendwann mal irgendwo umeinander tapse und jeder sagt, naja, jetzt kommt der alte Depp und redet auch noch mit rein. Das darf es auf gar keinen Fall sein, aber ich glaube, über die Jahre hat man sich ja schon auch ein Stück weit eine Kompetenz angeeignet. Und wenn man das dann immer wieder nur einbringen darf, dann ist es eigentlich gut, ja.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute in einer Stadt zu Gast, wo jeder Hausbesitzer unzählige viele Diamanten besitzt. Hier gibt es nämlich so viele davon, dass diese sogar in den Häusern verbaut sind. Wenn sich jetzt jemand gut auskennt, der weiß, dass ich in Nördlingen bin, dort, wo er vor unzähligen Millionen Jahren ein Meteorit eingeschlagen hat. Und es hat in Nördlingen nicht nur ein Meteorit eingeschlagen, sondern auch mein heutiger Gast hat mit seiner Küche hier voll ins Schwarze getroffen. 1984 hat er den Betrieb übernommen und seitdem ist er von der Gourmetkarte eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, Jocke Kaiser.
Hallo, freue mich sehr.
Ist schon richtig so, oder?
Ja, stimmt schon mit den Diamanten. Also durch den Meteoriteneinschlag sind halt, ist ein ganz besonderer Stein entstanden, der Suevit, und mit ganz hoher Energie, und das sind so Kohlenstoffeinschlüsse, das stimmt schon. Die St. Georgskirche übrigens ist auch aus diesem Stein gebaut.
Ja. Ich habe das vor kurzem erst in einem Artikel gelesen, witzigerweise. Ja. Deswegen konnte ich es jetzt geschickt einbauen.
Wunderbar.
Aber die sind, glaube ich, so klein. Es lohnt sich nicht, die Häuser abzureißen.
Es lohnt sich nicht, nein.
Jockel, klären wir mal zu Beginn mal auf, wie es zu deinem Namen kommt. Jockel ist wahrscheinlich die Kurzform von Joachim.
Von Joachim, genau. Und da mich in der Branche eigentlich jeder so kennt und meine Gäste mich auch immer nur so nennen, war es irgendwann mal einfach ganz, ganz normal, dass wir das so als Marke, wie auch immer, etabliert haben oder es sich eigentlich selber etabliert hat, so muss man sagen.
Er hebt sich ja dann auch ein bisschen ab.
Ja.
Wirst du auch oft darauf angesprochen, wie kommt's und dass jemand sagt, wer ist eigentlich dieser Jockel?
Ja. Ich glaube, dass man mich in der Branche einfach schon ziemlich gut kennt. Ich bin ja schon Restaurateur von Anfang an, bin da wie eine Jungfrau zum Kind dazugekommen, weil zur damaligen Zeit kannten die sich alle. Entweder hatten die bei Eckhard Witzigmann gearbeitet oder in den Schweizer Stuben, und ich war so ein unbeschriebenes Blatt, weil ich auch direkt nach meiner Ausbildung heimgegangen bin, weil meine Mutter damals krank war, und dann musste ich eben den Betrieb übernehmen oder war vor der Entscheidung gestanden, entweder übernehmen oder man verkauft das Ganze. Und da haben wir sehr naiv dann zusammen mit meiner Frau gesagt, naja, das machen wir, ohne zu wissen, was da alles dranhängt, weil im Grunde genommen haben wir hier das Haus als Ruine übernommen und jetzt sukzessive eigentlich dann zu dem gemacht, was es heute eben ist, ja.
Du warst damals 22.
22, die Evelyn 21, ja.
Wie ging es dir damals?
Naja, man ist da sehr euphorisch, im jugendlichen Leichtsinn ist man natürlich voller Energie auf der einen Seite, und Gott sei Dank ist man auch so naiv, dass man sich über irgendwelche Konsequenzen, glaube ich, gar keine so großen Gedanken macht, sondern einfach macht, ja.
Am Ende des Tages besser, so sich keine Gedanken zu machen?
Ich denke ja. Ich meine, für mich war das schon, oder für Evelyn und mich war es schon ein sehr holpriger Weg, aber nichtsdestotrotz war es sehr, sehr schön. Wir haben über die Jahre wunderbar einen Gästestamm aufgebaut, der, glaube ich, wirklich einzigartig ist. Wir haben unfassbare Wertschätzung von unseren Gästen, und das ist das, was uns motiviert nach wie vor und was uns immer wieder antreibt, auf neue Ideen bringt, und das ist eigentlich der Motor an der ganzen Geschichte.
Jetzt ist es ja so, dass, soweit ich das weiß, dich ja auch Gäste seit Beginn an begleiten.
Ja, das sowohl als auch, also Gott sei Dank als haben wir von Anfang an ja bestimmt so zwei Hände voll Gäste gehabt, die uns gefördert und gefordert haben, also sowohl als auch, was ganz wichtig war für die Entwicklung, also die uns unterstützt haben, ohne die gäbe es uns sicherlich so nicht mehr. Und auf der anderen Seite haben wir aber schon immer wieder neue Gäste, also es gibt Tage im Wirtshaus, wo wir so ein Gäste Altersdurchschnitt haben von 30, 35, das gibt es schon auch. Also es ist sowohl als auch, das ist auch ganz wichtig, dass eine Entwicklung stattfindet. Und aber auf der anderen Seite, dass man eben sich auf so tolle Menschen, die da einen am Anfang unterstützt haben, dass man auf die auch immer jederzeit zurückgreifen kann. Das sind übrigens dann auch immer so Indikatorengäste gewesen. Wenn man mal was Neues ausprobiert hat, hat man die dann eben entsprechend gefragt und hat immer irgendwo versucht, deren Meinung auch zu hören. Das macht man natürlich nicht mit jedem Gast, sondern das muss ja jemand sein, der wirklich kompetent ist, der so ein bisschen die Zusammenhänge kennt im Haus, und dann, glaube ich, kommt immer was Gutes raus. Also hinhören gehört sowieso generell dazu in die Gastronomie, dass man sich immer, wenn man sich weiterentwickeln will, dass man die Wünsche der Gäste und die Trends auch nicht aus den Augen verliert, ohne dass man sie jetzt einfach blind übernimmt. Ne?
Wie oft oder generell in den 41 Jahren, wo es das Ganze jetzt schon gibt, würdest du sagen, hat auch die Portion Glück mit reingespielt?
Immer, jeden Tag, sowohl als auch. Also ich meine, es ist natürlich das Engagement, die Leistung, die wir gebracht haben, die das Team bringt jeden Tag. Aber es gehört wie im Leben immer auch eine große Portion Glück dazu. Ja.
Gab es auch schwere Zeiten?
Ja. Also immer wieder. Ich glaube, die heutige Zeit ist auch nicht ganz einfach, muss man wirklich sagen. Das Gästeverhalten ist sehr zögerlich. Also im à la carte, witzigerweise, haben wir da überhaupt kein Problem. Aber so was Veranstaltungen anbelangt und solche Dinge, da ist es alles nur so ein bisschen zögerlich.
Woran würdest du es festmachen im Moment?
Ich glaube, dass es schon an der aktuellen politischen Situation liegt, also man ist eher etwas verhalten, eher etwas zurückhaltend. Und wenn man so ein bisschen ehrlich in die Branche reinhört, und ich habe viele meiner Kollegen, mit denen ich offen rede, die auch ehrlich dann ihre Meinung sagen, ist es eigentlich ein breites Thema, dass das alles so abwarten gerade momentan, glaube ich.
Würdest du dann auch sagen, glaube ich, dass ich es ein bisschen so rausgehört habe,
ja.
Dass mehr im Hintergrund so ehrlich drüber gesprochen wird und nach außen das ein bisschen positiver dargestellt wird,
wie es vielleicht ist? Das will ich gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, einfach einen Freundeskreis, wo ich immer offen und ehrlich gesprochen habe selber und dann halt auch eine ehrliche Meinung zurückkriege. Das ist mir halt auch total wichtig. Blender gibt es in jeder Branche.
Ja. Jetzt gibt es aber sicherlich auch Phasen in den 4 Jahrzehnten, die rund liefen.
Ja.
Wenn du so ein bisschen zurückschaust, was würdest du nicht missen wollen?
Ah, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Also wie gesagt, alles, was wir so erlebt haben, ist ja, sagen wir mal, ein sehr intensives Leben. Also wir sind, das ist sehr emotional, das ist sehr eng mit den Gästen, auch mit den Mitarbeitern, was wir alles erlebt haben. Ich glaube schon auch, wenn man es jetzt rein für die Branche sieht, eines der emotionalsten Erlebnisse war, dass wir 2009 eben diesen Michelin-Stern bekommen haben. Da war ich gerade in Salzburg auf der Messe, saß mal abends noch zusammen, am Nachmittag hat noch jemand angerufen, wo er gesagt hat, er hat wieder einen Stern. Und ich habe so meinen Haken dahinter gemacht, und dann klingelte das Telefon am Abend nochmal und wir saßen in der Runde und dann hat eben geheißen, Jockel, du hast einen Stern. Und habe ich gesagt, naja, also komm, da macht man keinen Spaß. Ne? So, nee, doch, du hast einen Stern. Und dann habe ich so in die Runde geschaut und dann wurde das ziemlich emotional. Also, und das hat mich eigentlich mehr gepackt, wie die Freunde und Kollegen drauf reagiert haben. Und das hat mich wirklich also total beschäftigt und bis ich heimgekommen bin von der Messe, war der Akku vom Handy leer und hier im Haus haben eben genau die Gäste gewartet, die uns eben so lang begleitet haben. Da waren eben dann auch Künstler dabei, die haben musiziert am Abend, und das war schon sehr emotional.
Das heißt, hier ist im ersten Moment vielleicht die Kinnlade ein bisschen runtergeklappt.
Ja, ich hab's eigentlich dann irgendwann mal nicht mehr erwartet. Wir hatten da bis dahin das Restaurant oder das Wirtshaus schon 25 Jahre und haben uns da eben entsprechend hingearbeitet. Aber wie gesagt, im Fokus, das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, boah, aber im Fokus stehen eigentlich die Gäste und dann sollte es eigentlich irgendwo selbstverständlich sein, dass das irgendwie dann sich von alleine ergibt. Da hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was verändert. Ich glaube, heute kann man schon ein bisschen gezielter auf den Stern hinarbeiten, aber das war nie meine Intention.
Aber die Party war dann, wenn du sagst, dass man Musiker hier da, Bands war wahrscheinlich dann groß.
Ja, so groß war es nicht. Es waren vielleicht 30 Leute oder so, eben die, die uns begleitet haben. Also das waren jetzt nicht die Lautmusiker, sondern das waren einfach Freunde über die Jahre. Also es war natürlich eine rauschende Party im Sinne von, dass schon das ein oder andere Glas getrunken wurde, aber jetzt nicht von der Größe her.
Was ich ja immer super spannend finde, wenn jemand schon so lange erfolgreich in seinem Beruf arbeitet, dann hat man sicherlich auch die eine oder andere Geschichte. Was würdest du sagen, war so das Kurioseste oder ja, dass der bleibend einfach in Erinnerung bleibt? Ich denke jetzt mal an eine der letzten Folgen zurück mit Jörg Sackmann,
ja,
der gesagt hat, sie hatten eine Kiste Hummer, über Nacht waren die alle tot und vor lauter Respekt vor Eckart Witzigmann haben sie dann den Lieferanten beschissen und die Kisten wieder ausgetauscht.
Naja, also sowas, müsst ihr jetzt wirklich drüber nachdenken. Also wir haben da, eben dafür sind es zu viele Erlebnisse, also und auch zu sehr emotionale Geschichten, aber spontan fällt mir jetzt wirklich da nichts ein, weil eben so viel passiert auch, ne?
Jeder, der jetzt ein bisschen rechnen kann, und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verrechnet habe, ist, du bist über 60?
Ja, ich bin über 60. Ja. Naja, alles
gut. Sieht man dir nicht an.
Ja, danke.
Denkt man dann langsam ans Aufhören?
Natürlich muss man das zwangsweise und wir überlegen, wie man sowas gestalten kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und sind da momentan eigentlich auch dran. Heißt nicht, dass ich mich zurückziehe. Ich sage immer ganz flapsig, die Rolling Stones fragt auch keiner, wenn sie mit 80 noch auf die Bühne gehen. Was ich nicht möchte, das ist safe, dass ich irgendwann mal irgendwo umeinander tapse und jeder sagt, naja, jetzt kommt der alte Depp und redet auch noch mit rein. Das darf es auf gar keinen Fall sein, aber ich glaube, über die Jahre hat man sich ja schon auch ein Stück weit eine Kompetenz angeeignet. Und wenn man das dann immer wieder nur einbringen darf, dann ist es eigentlich gut, ja. Ich bin für alles offen. Also wirklich für alles offen. Und natürlich die Uhr tickt. Das geht nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber wie gesagt, solange ich das machen kann und ich hab irrsinnig viel Spaß an der ganzen. Ich bin immer noch, glaube ich, genauso neugierig wie zu Beginn. Also eben, mich interessiert jede Technik, mich interessiert jeder Trend. Das heißt eben nicht, dass wir das eins zu eins übernommen haben, sondern dass wir uns eigentlich immer sehr intensiv mit vielen Techniken auseinandergesetzt haben, sei es jetzt alte Techniken, Warmfleischverarbeitung, solche Themen, oder daraus ist irgendwo letztendlich dann auch mal der Colatello entstanden in der Entwicklung, oder sei es jetzt eben mit modernen Techniken, mit Molekularküche, wie du siehst, war Thomas Wilges schon hier. Wir haben RWTs war hier im Haus, was ein absoluter Glücksfall war, der ja in den 80er, 90er Jahren schon tolle Bücher geschrieben hat über das, was in der Küche eigentlich passiert, chemisch, physikalisch, naturwissenschaftlich. Und das hat mich eigentlich immer interessiert. Und dann, um dann letztendlich das zu übernehmen, was zu einem passt und was zu den Gästen passt. Ich habe ja immer alles im Fokus. Ich kann nicht irgendwo jetzt hier eine Sache machen. Ich muss ja immer auch mir überlegen, was wollen meine Gäste. Das klingt alles so furchtbar abgedroschen und das insofern und auch so selbstverständlich, aber es ist anscheinend nicht so selbstverständlich. Und also für uns ist es total wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und dann auch wissen, über was wir sprechen. Das heißt, daraus ist einfach auch eine bestimmte Reife entstanden. Also mit unserem Engagement, die Seele, die im Haus vorhanden ist, die Gastlichkeit, dann eben dieses Wissen, was wir uns versuchen tagtäglich anzueignen, das hat zu einer bestimmten Reife geführt und letztendlich hoffe ich, dass das auch zu einer eigenen Handschrift geführt hat. Weil das ist ja, glaube ich, das Wichtigste auch für den Gast, dass er eben zu jemand hinfährt, in ein Restaurant fährt und sagt, naja, da weiß ich, der macht Dinge anders, wie er hat verarbeitet andere Lebensmittel, hat eine andere Philosophie, was auch immer. Ne? Also das, was einen einfach abhebt. Das halte ich für unglaublich wichtig in der heutigen Zeit.
Würdest du sagen, jetzt nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten, du hast eine eigene Handschrift entwickelt, wirst du das selber unterschreiben?
Also ich glaube schon, dass man ja, also ich kriege es immer wieder bestätigt. Also Tobi Betz war mal da, der hat gesagt, das, was wir machen, ist unique. Ich habe immer wieder Kollegen im Haus, die mich darauf ansprechen, die mir das dann eben auch ehrlich sagen. Also mir braucht ja auch niemand Honig ums Maul schmieren, sondern es ist schon so, dass ich auch Kritik vertrage, weil das ist ja das Einzige, was einen weiterbringt. Und darum hole ich mir eigentlich immer von außen auch eine ehrliche Meinung, also von Leuten, die ich kompetent finde. Und also ich glaube, das Hinhören und auch Kritik zu verarbeiten, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu verarbeiten, ist mit das Wichtigste, um in der Entwicklung zu bleiben.
Wie gehst du immer um, wenn du negative Kritik kriegst? Oder kommt es nicht
vor? Naja, es kommt auf einen Einzelfall an. In jeder Kritik steckt immer ein Stückchen Wahrheit. Mit der Geschichte muss man sich auseinandersetzen, generell. Also muss dann schon mal ehrlich sein. Es kann auch mal ein, zwei Tage dauern, bis man dann das so verarbeitet hat. Aber in der Regel ist jede Art von Kritik, wenn sie kompetent ist, sagen wir mal so, dann auch absolut wichtig. Nur so entwickelt man sich weiter.
Du hast jetzt vorher gerade einige Personen angesprochen. Jetzt erklären wir es mal, oder ich schnell den Zuhörern. Du hast ja eine ganze Galerie hängen, ja. mit Personen, die schon mal da waren. Und auf der anderen Seite Personen, glaube ich, wo du vorhin
durchgeführt hattest. Also wir sitzen ja hier in unserem neuen Malzboden mit der Eventküche. Und das ist so für uns die Spielwiese, wo wir einfach zum normalen à la carte einfach alles ausleben können. Und wir haben einmal eine Veranstaltungsreihe, die heißt Wirtshausgespräche, wo wir uns einfach interessante Menschen aus der aus Politik, aus der Wirtschaft, aus dem gesellschaftlichen Leben hier ins Haus einladen, die dann interviewen. Und wir kochen, also wir schaffen eigentlich immer nur den kulinarischen Rahmen und versuchen interessante Dinge zu machen. Die Wirtshausgespräche haben noch einen zweiten Hintergrund. Wir nennen uns Wirtshaus, das ist immer schwer zu erklären, weil wir trotzdem Sterne-Restaurants sind, aber wir fahren ja auch von der Küche her ziemlich breit. Und es muss alles sternewürdig sein, also letztendlich auch das Wiener Schnitzel muss da in dieses Gesamtkonzept passen. Aber Wirtshausgedanke insofern ist mir wichtig, dass wir Anlässe schaffen, um Menschen zusammenzuführen. Gerade in der heutigen Zeit, wo kaum noch Kommunikation stattfindet, wo die Menschen immer in den Diskurs gehen, ist es eben wichtig, Anlässe zu schaffen, damit sie sich unterhalten, dass sie wieder in den Diskurs gehen. Die sollen sich ruhig von mir aus auch mal streiten, was ja kaum noch stattfindet. Wir haben ja keine Streitkultur mehr. Und sie sollen sich am besten über die Tische hinweg unterhalten, damit das auch nicht wieder in der eigenen Blase bleibt.
Und alle Leute, die zum Gespräch kommen, die kriegst du einfach so? Oder ist das
dein? Also es kam manchmal völlig verrückt. Wir haben den allerersten, das ist schon Jahre her, den allerersten Protagonisten haben wir auf eine ganz banale Art bekommen. Das war Professor Joachim Kaiser, der Kritiker der klassischen Musik, der Klavierkaiser. Es war kurz vor seinem 80. Geburtstag und den hat mein Freund Peter Urban angerufen, mit dem ich diese Veranstaltungsreihe mache. Und er hat gesagt, da gibt's einen, der heißt so wie Sie und der kocht gar nicht schlecht. Hätten Sie mal Lust zu kommen? Und dann hat er gesagt, ich meine, das war ja die Persönlichkeit schlechthin in dieser Klassikszene. Er hat gesagt, ja, wenn ich die Feierlichkeiten von meinem 80. Geburtstag überlebe, dann komme ich. Und dann der war dann zwei oder drei Tage da. Das war unfassbar, was der für eine Aura ausgestrahlt hat, wie der sich, was die Gäste da mitgenommen haben, was wir mitgenommen haben, das war unglaublich. Aber manchmal sind es die einfachen Dinge, ne? Also man spricht die Leute an und denkt immer, oh, den, ne? Und manche, da poolt man jahrelang und dann wird's nix, ne? So, also das ergibt sich manchmal ganz, ganz von alleine. Zu Thomas Wilges und zu solchen Leuten habe ich eben schon eine langjährige Verbindung. Paula Bosch war völlig unkompliziert. Die hat halt gerade ihr Buch rausgebracht, ganz aktuell. Und dann haben wir einfach gefragt, ob sie denn nicht Lust hätte. Und es war so ein schöner Abend auch. Wir waren unten im Culatello-Keller. Hat sie gesagt, ob sie da vielleicht übernachten dürfte oder so. Ne? Also ganz leger, ganz locker. Und das war, und ich glaube, das ist das, was wir auch einfach gerne machen. Dennis Scheck war bestimmt schon 3-4 Mal hier im Haus. Wir haben mit ihm auch das erste Cheetah Slow Festival in Nördlingen gemacht. Und glaube, am zweiten war er auch da. Also so entstehen Dinge. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese andere Bilderwand, das sind alles Freunde und Kollegen, die man, wie gesagt, ich habe ein schönes Netzwerk und die ich einfach gefragt habe, ob man nicht ein schönes Vorhandsdinner mal miteinander machen können. Zuletzt war jetzt Mike Süßer da, aber es sind alle anderen, ich glaube, wir haben mit Nils Henkel begonnen, dann war Tobi Betz da, Breuer war da, also einfach liebe Kollegen, die man über die Jahre einfach wertgeschätzt oder wertschätzen gelernt hat und ja, und die dann einfach auch kommen und Freude dran haben.
Jetzt hast du gerade unten euren Schinkenkeller angesprochen. Ja. Und die Musikkaiser, eine größere Zeitung hat dich mal Schinkenkaiser betitelt.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Gibt's einen Artikel dazu?
Okay, sehr schön. Hast du recherchiert?
Ja, natürlich. Wenn sich jetzt jemand fragt, um welchen Schinken es da geht, leisten wir mal kurz die Aufklärungsarbeit. Du produzierst hier den Risa Culatello.
Risa Culatello.
Was hat es damit auf sich?
Also, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben uns so mit allen möglichen Techniken beschäftigt, unter anderem eben mit Warmfleischverarbeitung, der Wurst. Ich hatte da einfach Kindheitserinnerungen, dass mir die Wurst sowohl von der Konsistenz wie auch vom Geschmack einfach früher besser geschmeckt hat, wie das, was wir jetzt momentan kriegen. Und es hat, ja, und irgendwann haben wir dann, gibt's auch eine tolle Geschichte mit Vincent Klink dazu, den habe ich damals angerufen und dann hat er gesagt, ja, da gibt's ein Standardwerk vom Fleischerhandwerk, das ist aber die 120. Auflage und die letzten 30 Jahre hat sich in Richtung Qualität da nichts getan. Ich soll mir da mal was besorgen und also eine ältere Ausgabe, damit sich das orientiert. Und wenn ich mir schon die Mühe mache, dann am besten eine vor 1936, weil dann sind die jüdischen Rezepte noch drin. Gesagt, getan, bin ich zu meinem Buchhändler, der sehr engagiert war, und dann haben wir einfach so eine Ausgabe uns besorgt und haben dann wirklich von Grund auf, also ohne Gewürzmischungen und so, haben wir einfach angefangen, Wurstrezepte uns zusammenzustellen. Und als wir dann ein entsprechendes Portfolio hatten, so haben wir gesagt, einen schönen Schinken sollten wir eigentlich auch noch machen. Und ich war Jahre zuvor eingeladen in die Emilia-Romagna und da gibt's eine Gastronomiefachschule, ALMA heißt die. Da geht's darum, die ganzen Rezepte zu sammeln, weil in Italien gibt's ja ein völlig anderes Ausbildungssystem, also kein duales wie in Deutschland. Und wir waren da eingeladen und unter anderem hat man uns dann eben in die Top-Betriebe geführt, in die Top-Produktionsbetriebe. Also wir haben gesehen, wie Parmesan hergestellt wird. Wir haben eben dann auch gesehen, wie Culatello reift und entsteht. Und da für diesen Culatello ist einer, also braucht es einfach hohe Luftfeuchtigkeit. Die haben das dort einfach durch die Lage, durch den Po, wo es einfach viel Nebel gibt, haben wir eben diese ehemaligen Eiskeller, Bierkeller mit hoher Luftfeuchtigkeit und haben gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Und dann gesagt, getan, haben wir so einen Prototyp erstellt. Dann durften wir nochmal 3-4 Tage nach Italien fahren, mit einem der Culatello-Päpste wirklich zusammenarbeiten. Culatello, werde ich auch immer gefragt, ist nicht geschützt, der Begriff, sondern Culatello, nur die Konsortien, also Culatello di Cibello oder so, das wäre natürlich geschützt. Aber Culatello heißt ja, übersetzt einfach nur
Erschle.
ich hatte dann auch sogar italienische Journalisten da. Der Kontakt überhaupt kam über die italienische Handelskammer in München, auch die Einladung damals und die haben uns dann auch immer wieder besucht mit Journalisten und dergleichen. Und wir haben halt eben gesagt, wir machen diesen Schinken anders. Also wir nehmen heimische Schweine, also sprich schwäbisch-hellische Schweine, das war so die Idee. Und das beste Lob, was wir bekommen haben, oder das interessanteste Lob war von Carlo Petrini, dem Slowfood-Begründer, der, wir haben den Schinken auf die Slowfood-Messe mitgenommen nach Stuttgart, um den so ein bisschen zu präsentieren und zu promoten. Und dann kam Carlo Petrini an den Stand, dann ist mir zuerst mal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir gedacht habe, wenn der jetzt sagt, das ist alles Mist, was du da machst, dann wäre das ja ein Fiasko gewesen. Ne? Wir hatten da vielleicht 200 Schinken hängen. Ne? Und dann hat er gesagt, ist kein Plagiat, weil andere Schweine, andere klimatische Bedingungen führt dazu, dass es andere Mikroorganismen sind. Und dadurch haben wir kein Plagiat, sondern einfach ein anderes Lebensmittel. Und das ist aber auch super. Und das war so für uns so ein bisschen der Ritterschlag, wo wir gesagt haben, okay, dann können wir weitermachen.
Würdest du sagen, es ist der beste Schinken in Deutschland?
Ach nee, ach nimmer. Das ist ja auch das Schöne, dass jede Region seine Besonderheit hat. Und das ist ja auch bei diesem Schinken. Das ist im Grunde genommen das, was auch schon Carlo Petrini sagt, dass selbst wenn du die gleiche Machart hast, ist er in einer anderen Region, schmeckt er völlig anders, aus dem und dem und dem und dem Grund. Und genau so sehe ich es auch. Also ich will mich da auch gar nicht messen, sondern wir wollten einfach nur etwas Authentisches machen, was zu uns passt und was eben durch diese besonderen Keller, die wir durch diese Brauereikeller eben haben, einfach machen können, was einfach Sinn macht.
Was macht deines Erachtens guten Schinken aus?
Oh, da gibt's ganz, ganz viele, viele Dinge. Also es ist, geht immer wie beginnt beim Ausgangsprodukt oder beim Lebensmittel. Das, wenn ich einen Käse habe, wir haben unter anderem die Käse von Jamai aus Kempten. Wenn ich da über sehe, welchen Aufwand die betreiben, dass sie vorher schon mit dem Mountainbike auf die Berge fahren und mit den Bauern reden, welche Kuh wann auf welcher Weide steht und inwieweit sie einwirken können auf die Mikroorganismen und dann sich überlegen in dem Keller, der da eben Sommer wie Winter 10 Grad hat und dann fast 100% Luftfeuchtigkeit hat, was da für eine Qualität rauskommt. Und beginnt immer beim Engagement, es beginnt immer beim Ausgangsprodukt, in dem Fall der Milch, ne? Und dass es nicht eine Allerweltsmilch ist von einer Hochleistungskuh, sondern eben ja auch da sich schon jemand Gedanken macht. Und so ist es bei allem, glaube ich, dass man eine Authentizität hat. Und viele, viele Lebensmittel haben einfach auch einen regionalen Bezug. Das ist was Gewachsenes, was über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte schon so gemacht wurde. Da bin ich mit meinem Culatello natürlich so ein bisschen, ja, aber auch das muss möglich sein, dass man Neues wagt, dass man Dinge, die man sieht, adaptiert. Also ich finde Kulturaneignung sehr wichtig, um das mal zu sagen.
Ist sichergestellt, dass nach dir ein Culatello noch weitergibt? Hast du das ganze Wissen weitergegeben?
Ja, also ich glaube, also wir haben jetzt auch einen neuen Metzger gefunden, der begonnen hat, den Culatello vorzubereiten. Wir machen ja eigentlich im Haus nur die Reifung, wenn man so ganz ehrlich ist. Und da gibt's jetzt schon jemand, der sich intensiv damit beschäftigt. Ich hoffe, dass es nochmal einen qualitativen Schub gibt, weil der das wirklich sehr wissenschaftlich und sehr mit sehr viel Background-Wissen macht. Der ist so ein Spezialist und was generell was Schinken anbelangt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was entsteht.
Machen wir mal einen ersten kleinen Schwenk aufs Kochen. Ja. Was kann ich einem guten Stück Schinken Wunderbares zu Hause auftischen, dass den Gästen ein Lächeln auf die Lippen zaubert?
Also mein Culatello oder Culatello generell ist, glaube ich, schwierig, wenn er erhitzt wird. Also wir haben eine sehr lange Reifezeit, das heißt, also wenn er dann erhitzt wird, dann wird er sehr schnell muffig oder so. Also am besten frisch aufgeschnitten ist es einfach am besten. Jetzt ist Spargelzeit, das ist natürlich super, die Kombination zum Gemüse, zum Spargel, aber auch zu allen anderen Gemüsesorten kann man einen Schinken wirklich wunderbar verwenden. Oder je nachdem, wenn es Kochschinken ist, ist es natürlich, gibt es die Klassiker wie Cordon Bleu oder so. Aber auch da ist es eben entscheidend, was nehme ich für einen Schinken, was nehme ich für einen Käse. Also wenn ich ein Cordon Bleu machen würde, würde ich eben einen Ofenschinken nehmen, bester Qualität, und würde einen Jamaikäse nehmen, und dann wäre das eben ein anderes Cordon Bleu, ja, wie das, was man vielleicht sonst irgendwo bekommt. Und das ist, glaube ich, immer mein Anspruch an meine Küche, dass wir versuchen, immer die besten Ausgangsprodukte zu haben. Das führt übrigens auch zu einer wirklichen Philosophie, weil momentan wird ja alles sehr dogmatisch betrachtet, immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sage ich mal. Also Regionalität ist verständlich, finde ich auch gut, weil wir leben in einer Zeit, wo wir uns schon über den CO2-Ausstoß und über solche Dinge Gedanken machen müssen, aber man muss ein bisschen über den Tellerrand schauen und schon auch überlegen, macht es Sinn? Also wir haben die Maxime Qualität vor Regionalität. Wir haben die Maxime, und das sage ich, das klingt immer sehr provokativ, aber Qualität vor Bio. Bio ist im besten Falle die Voraussetzung dafür. Wir sind Slow Food Mitglied seit Ende der 80er Jahre. Für mich ist Biodiversität ein unglaublich wichtiges Thema, dass wir eben nicht nur 4 Apfelsorten im Supermarkt noch zur Verfügung haben. Früher hatten wir 40 verschiedene Apfelsorten zu unterschiedlichen Jahreszeiten, also natürlich im Herbst, aber eben zu unterschiedlichen Zeiten, die man eingelagert hat, die man gleich sofort essen musste. Es geht ja mit dem Klarapfel los, schon Ende Juli, ne, und so. Also das sind alles Dinge, die einfach verschwinden. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, und ich halte es auch für wichtig, dass man im Thema tiefer einsteigt, um sich zu überlegen, ist beispielsweise Zuchtfisch generell besser als ein frisch gefangener Fisch aus dem Atlantik. Es gibt einfach nicht nur weiß und schwarz, sondern es gibt viele Grauzonen dazwischen. Und das halte ich für äußerst wichtig, dass man sich diese Blickweise noch erhält. Also wenn man weiß, dass die ganzen Pellets eben mit Beifang hergestellt werden und Beifang eben nicht nur Beifang ist, sondern teilweise in dritte Weltländern produziert wird, wo man den Menschen vor Ort eigentlich die Existenz entzieht, dann ist das fragwürdig, und das muss ich hinterfragen dürfen und muss das auch, und darf das nicht einfach generell 1:1 dogmatisch irgendwie übernehmen und sagen, Zuchtfisch ist das Größte. Wir haben einen Huchenzüchter unterhalb von Landsberg, Kienzau, der zuerst Forellen einsetzt in die Weiher und die Huchen sich dann von den Forellen ernährt. Also das ist schon mal ein super Ansatz. Ja, natürlich auch da wird es das ein oder andere geben, aber ich finde, es ist einfach diese Auseinandersetzung, nicht einfach blind was zu übernehmen, sondern wichtig ist der Prozess, dass wir uns immer wieder aufs Neue mit diesen Dingen auseinandersetzen und hinterfragen. Verdammt nochmal, es gibt nicht nur die eine Lösung, sondern es gibt viele unterschiedliche Ansätze, und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Inwieweit merkst du oder hast du das Gefühl, dass sich auch der Gast mit dem Thema auseinandersetzt?
Ganz stark, immer schon. Also wir haben immer schon Gäste gehabt, die das hinterfragen, und das ist ja auch gut so. Also ich finde es ganz, ganz arg wichtig. Das ist mein eigener Anspruch natürlich, aber auch der Gäste. Und das ist jetzt, ich habe ja gesagt, wir sind seit 87, 88 sind wir Slow Food Mitglied. Das war immer schon so, dass wir Gäste hatten, die uns diesbezüglich gefordert haben und auch zu Recht gefordert haben.
Was du ja auch machst, soweit ich das weiß, im Vergleich zu vielen anderen, wo das tatsächlich immer weniger wird, du nimmst ja im Fleischbereich auch die sogenannten Nicht-Edelstücke.
Ja.
Das geht ja, das ganze Thema geht ja immer mehr verloren, weil ja jeder immer so ein bisschen auf die Highlights schielt. Na schau,
From Nose to Tail klingt wunderbar, haben wir immer schon gemacht, nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Also ich habe noch eine Lehre genossen, wo man genau auf diese Dinge Wert gelegt hat und gesagt hat, jeder Abschnitt von einem Gemüse wandert nochmal in einen Suppen- oder Soßentopf. Jeder Fleischabschnitt wird nochmal verwendet und so. Das ist doch eigentlich ganz selbstverständlich. Und dann, was mich an der an der Küche mit Nicht-Edelstücken reizt, ist, dass da vielleicht mehr Kochkunst drin steckt, wie wenn ich jetzt ein Steak rosa brate. Ja, also auch das ist nicht zu verurteilen, aber es gehört halt viel mehr, glaube ich, noch dazu, einen ordentlichen Schmorbraten zu machen oder einen Schweinekrustenbraten zu machen oder keine Ahnung, ne? Also ein Anglais mal zu verarbeiten, ein Zwergfell mal irgendwie zu verarbeiten, auch sich grundsätzlich mit der unterschiedlichen Textur zu beschäftigen, warum, weshalb, wieso, und da kommt ja wieder dann so ein bisschen die Wissenschaft dazu.
Was ich ja immer mache im Vorfeld, ich schaue mir ja immer die Karten an. Jetzt hast du ja, sag jetzt mal, die Wirtshauskarte und die Gourmetkarte ein bisschen. Ja. Ich will es mal ein bisschen auf beide heute schauen. Ja. Bei der Wirtshauskarte habe ich mich bei mittlerweile fast über 50 Podcast-Folgen schwierig getan, weil wir tatsächlich über sehr viele Gerichte schon gesprochen haben.
Ja.
Aber ich habe was gefunden, über das wir sprechen können, nämlich die Krautwickel.
Ja.
Die gibt es hier bei dir mit Kartoffelstampf, gerösteten Speck und Kalbssoße.
Ja.
Für dich in der Machart der perfekte Krautwickel?
Oh, zumindest sehr emotional, weil Kindheit, weil wir hatten ja vorher, bevor wir, oder in der Entwicklung, als wir 84 hier aufgemacht haben, hatten wir ja einen klassischen Biergarten. Den haben wir nur deshalb nicht, das muss ich auch immer wieder betonen, weil irgendwann mal die Nachbarschaft rebelliert hat, weil wir den einfach zu gut gemacht haben. Und dann ist das ganze Wohnviertel einfach zugeparkt gewesen, kann ich auch verstehen. Es war nur für uns damals eine ganz schwierige Zeit. Du hattest mich ja eingangs mal gefragt, ob es schwierige Zeiten gab. Das war so eine. Da mussten wir uns wirklich neu erfinden. Also auch das hat höchstwahrscheinlich wieder irgendwas Positives bewirkt, weil dann, als wir den Biergarten nicht mehr betreiben konnten, mussten wir uns ja überlegen, wie geht's weiter. Und da wir im Haus schon sehr ambitioniert gekocht haben, haben wir das einfach 1:1 nach draußen gebracht, haben die Sitzplatzkapazität reduziert, haben die Verweildauer der Gäste natürlich verlängert und wir haben uns es kam dadurch höchstwahrscheinlich mehr Ruhe in den Betrieb und so kam letztendlich vielleicht auch der Stern. Wer weiß, woran es letztendlich dann lag von der Entwicklung. Wie war die Frage nochmal?
Für dich der perfekte Krautwickel.
Genau. Ja, und das dieser Krautwickel stand natürlich schon, den hat meine Mutter schon gemacht, die jetzt vielleicht gar keine so wahnsinnig gute Köchin war, weil sie war eigentlich Braumeisterin. Aber den gab es eigentlich immer schon. Und wir haben den all diese Klassiker haben wir dann versucht, einfach immer zu optimieren, zu verbessern, im positiven Sinne zu standardisieren, dass das immer die gleiche Qualität ist. Daraus ist ein wunderbares Menü entstanden, das heißt mit Leib und Seele, wo wir nur unsere Klassiker servieren, also aus dieser Zeit noch wirklich teilweise aus dem Biergartenzeit. Es startet natürlich mit dem Culatello, der war damals noch nicht gegeben, aber dann gibt's eben Maultaschensuppe, dann gibt's Krautwickel, dann gibt's habe ich jetzt irgendwas vergessen? Dann gibt's immer das Gericht des Tages oder der Saison. Dann gibt's Blutwurstkröschel. Das ist eben diese Wurst, die wir selber machen. Unsere Blutwurst ist sehr elegant, fein, auch von der Struktur her erinnert so ein bisschen eher an eine französische Boudin. Und dann gibt's Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Ne? So, und das sind so. Jetzt sag mal, Kaiserschmarrn, das kannst du ja auch nicht neu erfinden, aber das hat sich schon entwickelt, ne? Und das Wiener Schnitzel haben wir versucht, auch dem Wiener Schnitzel eine eigene Note zu verleihen, das eine eigene persönliche Handschrift umzuwandeln, ja, glaube ich schon.
Und da ist er wieder für alle, die fleißig mithören, jede Folge in der Kaiserschmarrn.
Ja, genau.
Er zieht sich durch die Folgen immer wieder.
Bleib mal aber auf. Bei mir ein Muss, wenn man Kaiser heißt, muss man auch einen Kaiserschmarrn machen.
Bei dir tatsächlich ein Muss. Genau. Was ist, jetzt frage ich doch nochmal nach, was ist dein Geheimnis beim Kaiserschmarrn?
Also wir karamellisieren sehr stark, Es hat sich auch ergeben, wir haben keine Rosinen drin, weil 80% der Gäste irgendwann mal gesagt hat, ich mag keine Rosinen, können Sie den auch ohne Rosinen machen? Okay, dann macht man ihn halt irgendwann mal ohne Rosinen. Wir schlagen das Eiweiß auf. Es gibt ja verschiedene Herkünfte. Also es ist nicht nur, es gibt zwei Städte in Österreich, die behaupten, sie hätten den Kaiserschmarrn erfunden. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und einmal ist es Wien und die andere... Boah, das ist Bad Nommel irgendwas. Auf alle Fälle machen die einen Eiweiß rein, die anderen machen kein Eiweiß rein und so. Es ist ja immer eine Religion. Es ist ja kein in Österreich, glaube ich, ist es noch extremer wie bei uns. Wir schlagen das Eiweiß auf, heben es unter und was, glaube ich, ganz, ganz arg wichtig ist, dass wir ihn stark karamellisieren. Das heißt, wir geben immer wieder Puderzucker drüber, drehen, wenden das Ganze und dann kommen eben Mandeln dazu. Dann haben wir eben eine klassische Creme Anglaise als Vanillesoße, hausgemachtes Eis, immer der Jahreszeit entsprechend ein entsprechendes Fruchtkompott oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass, also witzig, wenn das kein Signature wäre, würden sich die Gäste das nicht immer bei jeder Familienfeier wünschen, sagen wir es mal so.
Ja, und bei Geiselsmann, das ist ja ein Thema, da gehen ja die Meinungen sehr weit auseinander.
Ja, klar. Und was ich gesagt habe, das ist eine Religion, glaube ich. Also du kannst es entweder, ja, wir machen es anscheinend irgendwo richtig.
Jetzt aber nochmal kurz zum Krautwickel. Auf was kommt es an? Sag jetzt mal bei einem guten Krautwickel.
Naja, die Konsistenz ist wichtig von der Farce. Einmal, dass man einen bestimmten Fettgehalt hat in der Farce. Dann, dass wir, da gibt's ja einen wunderbaren Witz, wo jemand in die Metzgerei geht und sich Fleischpflanzerl bestellt und sagt, er möchte gerne Semmel dazu. Und dann sagt der Metzger, ja, die ist schon drin. Dann sagt er, ja, ich möchte aber trotzdem eine Semmel dazu. Und dann sagt der Metzger, ja, die ist auch schon drin. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen persifliert, aber es ist schon so, dass es eine Fluffigkeit braucht, dass man das eben sauber wickelt, dass man schöne Röstaromen hat, also dass das Kraut schon auch, die Krautwickel angebraten sind, dann eben mit Thymian, mit Speck und so. Ja, das ist so einfach, ist eigentlich Regionalküche, aber man muss es halt sorgfältig machen und immer schauen, dass es immer gleich gut ist. Ja.
Machen wir mal einen Schwenk auf die Gourmet-Karte. Da habe ich mir eine Vorspeise bei dir rausgesucht. Ja. Rochenflügel, dein Lieblingsfisch, was ich erfahren habe. Ja. Grünes Tomaten-Chutney, Mönchsbart, Salz, Zitrone, Champagner, Schaum und Kartoffelstroh. Hört sich jetzt aus meiner Laiensicht heraus erstmal sehr aufwendig an.
Ja, also schwierig, aus meiner Sicht gar nicht. Ich glaube, Wie sage ich das jetzt? Es sind natürlich bestimmte Dinge, die wir natürlich vorbereiten können. Ob es jetzt das Tomatenchutney ist, ob es gut, der Mönchsbart wird nur mariniert, ohne dass man ihn groß gart, leicht erwärmt nur. Salz-Zitrone hat man irgendwann mal eingemacht. Die ist im Kühlhaus gläserweise. Das bedeutet, dass man halt immer ständig in einem Prozess ist, wo man eigentlich erntet und irgendwas präpariert, einmacht. Auch das ist jetzt nicht neu entstanden, sondern das hat man eigentlich auch schon immer gemacht in jeder Region. Was spannend ist, und das finde ich eigentlich insofern eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich glaube, Tobi Betz hat das mal gesagt oder Alexander Herrmann, der hat dann gesagt, Wir machen das, was unsere Großeltern schon gemacht haben, aber wir schauen halt auch nach der Großmutter in Asien oder, ne? Und ich finde, der Horizont hat sich erweitert und wir lassen alles zu, und verwenden letztendlich auch alles. Also so aufwendig finde ich es gar nicht.
Was ist der Clou in dem Gericht?
Ich glaube, es kommen manchmal so salzige, säuerliche Komponenten, nicht indem wir irgendwo ganz brachial mit irgendwie Säure arbeiten oder mit Salz arbeiten, sondern dass man das über ein anderes Lebensmittel dazu bringt. Also wir haben zum Beispiel den Rochenflügel schon auch mit sehr hochwertigen Sardellen serviert und der Salz-Zitrone. Es geht so in die Klassik ja eigentlich schon fast rein, so wie man Rochen, früher gab es dann einfach noch Kapern dazu und so eine Art Blanc, die so auf Kapernbasis eigentlich funktioniert hat. Und abgeleitet von dem haben wir gesagt, wie kriegen wir andere Texturen noch mit rein und wie kriege ich noch die Salzigkeit rein und die Säure mit rein, ohne dass es das Gericht erschlägt. So entsteht ein Gericht. Und das entwickelt sich auch ständig weiter. Also das ist nicht so, dass das jetzt stehen bleibt, sondern das steht in ähnlicher oder völlig anderer Form oder dann wieder auf der Karte und dann kommt eine neue Komponente dazu und dann fällt was weg. Dann ist es in einer anderen Jahreszeit. Also da gibt's alles, ist alles denkbar.
Jetzt machen wir noch einen letzten Schwenk tatsächlich. Kommen wir zur Cheffrage. Da ist es normalerweise ja so, dass die immer von meinem vorherigen Gast kommt. Yeah. In den letzten Folgen, jeder wird es ein bisschen gemerkt haben, hat es ein bisschen durcheinander gewirbelt, weil es ein paar Terminverschiebungen gab. Daher kommt er jetzt diesmal nicht vom letzten Gast, sondern vom vorletzten, nämlich heute von Anthony Sapong. Und wie immer die Frage vorneweg, kennt ihr euch, kennst du ihn?
Den kenne ich leider nicht, persönlich zumindest nicht, ja.
Und Anthony hat mir diese Frage für dich mitgegeben, an die, wie ich finde, an dieser Stelle sehr gut passt. Hören wir mal rein.
Ich habe mal eine Frage an dich, ob du schon mal in den Apfelshop warst und würdest du bei dir im Menü dich trauen, eine Kochbanane einzubauen? Da bin ich gespannt auf deine Antwort.
Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Klingt auch wieder banal, aber für mich ist alles interessant. Also jedes Lebensmittel, jede Zutat. Es ist ja manchmal nicht nur die Zutat, sondern es ist eben genau die Komponente. Also dass irgendetwas vielleicht eine Cremigkeit hat oder eine bestimmte Konsistenz oder eine geschmackliche Komponente irgendwo dazukommt. Also das finde ich eigentlich ganz interessant. Und insofern kann bei mir alles in die Küche wandern. Also ich hinterfrage dann schon irgendwann mal, wenn jetzt so was über die halbe Welt transportiert wird, dann tue ich mich schon auch schwer, aber ich glaube, diese Lieferketten muss man hinterfragen, aber man soll es halt nicht dogmatisch sehen. Also bei mir würde alles irgendwo auf der Karte landen können.
Warst du schon mal in so einem afrikanischen Supermarkt? Habt ihr sowas in Nördlingen?
Nee, haben wir nicht.
Ja, er sagt, das gibt's überall tatsächlich. Ich habe auch immer gesagt, in Ingolstadt haben wir sowas nicht. Nee, ich habe dann parallel zur Aufnahme nachgegoogelt. Ja. Doch, haben wir tatsächlich auch.
Ja, habt ihr, okay. Aber Ingolstadt ist ein bisschen größer wie Nördlingen.
Ein bisschen, aber...
Und Nördlingen ist übersichtlicher.
Ja, die sind immer überall, man weiß es nur
nicht. Ja, okay.
Aber warst du schon mal woanders in so einem afrikanischen?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Ich habe einen Mitarbeiter, der so die halbe Welt gesehen hat, also der wirklich, der spricht auch 7 Sprachen oder 5 Sprachen, keine Ahnung. Ein unfassbar interessierter, sehr intelligenter Mitarbeiter, aber auch Freund und mittlerweile Familienmitglied. Und der ist so, weil er eben so viel unterwegs war, ganz anders drauf. Der setzt sich noch mehr mit Gewürzen auseinander. Ich bin eher so verhalten, was Gewürze anbelangt. Ich bin eher so, dass ich das Eigenaroma rauskitzeln will. Aber ich finde Gewürzküche, wenn es jemand beherrscht, ist schon auch sensationell gut. Und afrikanische Küche würde ich jetzt mal als Gewürzküche bezeichnen und auch natürlich von den Lebensmitteln her sind es sicherlich total spannende Zutaten, die man verwenden kann, würde mich auch total interessieren. Ja.
Spricht dich eigentlich dein Team mit Sie oder Du
an? Sowohl als auch. Also es darf mich jeder mit Du ansprechen. Nur der eine macht's und der andere macht's nicht. Also ich lasse jedem freie Hand, weil ich denke, ich glaube, Autorität in dem Sinne entsteht, glaube ich, nicht, indem man sich sieht, sondern indem man im besten Falle Dinge vorlebt, disziplinierter ist, mehr Wissen hat, dann ergibt sich das von alleine und man muss sich diesbezüglich keine Gedanken machen.
Wie geht's dir denn eigentlich, sag jetzt mal, wenn ihr alles vorbereitet habt, sag jetzt mal, der Abend beginnt, geht dann nochmal der Puls so ein bisschen hoch? Steigt das emotional?
Also ich habe das immer noch, ja. Also nicht bei einem normalen à la carte Service, aber wenn wir spezielle Veranstaltungen haben, ich bin immer noch aufgeregt. Ich glaube das, und zwar im positiven Sinne, weil ich glaube, ein Künstler, ein Musiker, wenn er auf die Bühne geht und hat überhaupt kein Lampenfieber mehr, dann mag sein, dass er schon sehr abgestumpft ist. Also ich glaube, diese Emotion braucht es, zumindest braucht es bei mir.
Und sag jetzt mal, wenn es dann losgegangen ist am Pass, stressig, wie gehst du damit um oder läuft das wirklich komplett routiniert schon ab?
Also es ist so, dass meine Mitarbeiter das schon sehr autark machen. Also zum Beispiel mein Küchenchef, der Jens, der annonciert, ich bin eigentlich im Grunde genommen in den meisten Fällen, ich koche schon mal einen Posten, ich bin eher so das Korrektiv nochmal in der Küche, dass ich einfach sehe, hier fehlt noch was oder schau mal, das ist nicht sauber, habt ihr das ordentlich abgeschmeckt? Also so, und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich glaube, das ist das, was am Ende ganz, ganz arg wichtig ist. Nicht, weil ich das jetzt mache, sondern das muss irgendjemand machen, der immer den letzten Blick nochmal drauf hat, aufs Gericht, auf nochmal nachschmeckt, nochmal abstimmt, ist da alles in Ordnung. Also das geht nicht um eine Person, sondern es geht generell darum, dass es eine Person in der Küche machen muss, der einfach da penibel ist, und das macht am Ende, glaube ich, dann auch eine gute Küche letztendlich aus.
Auf einer Skala eingeordnet, wie penibel würdest du dich selber beschreiben?
Boah, schwierig. Natürlich, also es müssten meine Mitarbeiter, die würden 10 sagen, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass, also ich versuche das schon so, dass ich das nicht irgendwie, dass es da stressig zugeht in der Küche oder dass ich da sage, so geht's nicht, und sondern dass man wirklich schon auch verständlich macht, warum. Ne? Also habt ihr das, und meistens hat man ja im Vorfeld schon drüber gesprochen und dann sieht man, oh, das ist eben nicht so, wie wir es besprochen haben, sondern es ist eben anders. Und dann ist es legitim, und es ist immer die Frage, wie bringt man es rüber? Also ich hoffe, das ist immer Selbsteinschätzung, ich denke, wir machen sehr viel miteinander, wir haben jede Woche in Schurfix mit Abteilungsleiter Gesprächen. Wir entscheiden alles gemeinsam. Also es werden einfach gemeinsam Themen erarbeitet und dann wird eine Entscheidung getroffen. Also das ist schon alles so, dass, glaube ich, bei mir die Mitarbeiter, ich sage immer, sie haben kein Mitspracherecht, sondern Mitsprachepflicht. Ja? Und das ist etwas, was wir leben, und insofern glaube ich, ist genau der Moment, wenn ich dann irgendwas kritisiere, eigentlich das jedem klar, warum ich kritisiere.
Wenn die Gäste alle daheim sind, um den Bogen jetzt von so einem Abend noch zuzuspannen, wie geht's dir dann?
Ja, das ist erleichtert, wenn alles funktioniert hat. Also ich bin dann schon happy. Es gibt ja auch Momente, wo man dann noch mit dem einen oder anderen Gast zusammensitzt. Eher selten, muss ich wirklich sagen, eher selten. Das passiert einmal im Monat vielleicht oder zweimal. Aber es ist schon, also so eine Grundzufriedenheit muss am Abend schon da sein. Wenn auch mal was schiefgelaufen ist, muss man die Kritik entgegennehmen, muss sie verarbeiten und am nächsten Tag sagen, so, und jetzt packen wir es wieder, jetzt machen wir es einfach besser, wir lernen aus der ganzen Geschichte und mit neuem Elan und mit neuem Power gehen wir ran.
Und damit hoffe ich, hattet ihr heute, sag jetzt mal, auch eine sehr powervolle Folge.
Ja, schön. Ja.
Ich möchte hiermit zumachen, aber es ist so, wie es immer ist, das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört meinen Gästen oder beziehungsweise meinen Gast, in dem Fall jetzt dir. Gibt es noch etwas, was du an alle Hörer mitgeben möchtest? Sag jetzt mal vielleicht auch etwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben.
Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man Gastronomie als Kulturgut sieht. Es ist so unfassbar wichtig, dass wir Plätze haben, wo wir zusammenkommen können, wo wir miteinander sprechen können, wo wir uns nicht in einer Blase bewegen. Die schönsten Gespräche entstehen beim Essen. Und mir ist es ein großes Anliegen. Leider haben wir so einen Wirtshausstaben also es gibt entweder Junkfood oder vielleicht Gourmetküche, aber das große Wirtshaussterben, das ist etwas, was eigentlich nicht sein darf. Es braucht die breite Masse, es braucht die Vielfalt und es braucht viele Orte, wo wir als Menschen wieder zusammenkommen. Und da liegt man sehr viel dran. Und wenn man das ein bisschen unterstützt, jetzt nicht nur bei mir, sondern auf dem Land überall, dass das wieder mehr gepflegt wird. Und vielleicht sollte man sich auch mal Gedanken machen, was da alles dahinter steckt, wie Kosten entstehen, also dass so ein jemand einfach, der so einen Landgasthof hat, dass der einfach auch überleben muss. Ne? Und das ist, glaube ich, noch nicht angekommen in unserer Bevölkerung.
Also ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür. Schaut mal um euch herum, was gibt's an Wirtshäusern in eurer Region und bucht euch fürs Wochenende einen Tisch.
Sehr gut.
Ich glaube, sie würden sich alle freuen. Und damit sage ich, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Diesmal geht's dann in die Hauptstadt zum wohl besten Koch Berlins, nämlich ins Rutz. Diesmal spoilere ich's für euch ein bisschen im Vorfeld. Ich sag danke fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das Rezept vom Jockel findet ihr wie immer auf der The Flying Schlemmer Instagram-Seite oder auf der Website zum Download. Und damit verabschieden wir uns.
Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut für diesen Podcast und ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.